SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Er ist wieder da. Donald Trump zieht zum zweiten Mal ins Weiße Haus in Washington ein. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem wird es heute Abend wohl auch in Berlin spannend. Die zerstrittenen Ampelpartner versuchen im Kanzleramt nochmal zu kitten, was zu kitten ist, im Koalitionsausschuss. Und in Sachsen wird es doch nichts mit der Koalition aus CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht und SPD. Die Brombeer-Sondierungsgespräche sind gescheitert.
SR Info.
Viele hatten sich auf eine vielleicht tagelange Hängepartie eingestellt, aber am Ende ging es ziemlich schnell, bis in allen US-Bundesstaaten die Stimmen ausgezählt waren. Außerdem war es dann viel klarer als erwartet, sodass auch die befürchteten Unruhen ausgeblieben sind. Denn Donald Trump ist klarer Wahlsieger, er wird zum zweiten Mal Präsident. Claudia Sarre berichtet.
It's time to put the divisions of the past four years behind us. It's time to unite.
Es ist Zeit, die Spaltung der vergangenen vier Jahre hinter uns zu lassen. Es ist Zeit, uns zu versöhnen. So Donald Trump in seiner Siegesrede in der vergangenen Wahlnacht in West Palm Beach in Florida. Nachdem der Republikaner nach North Carolina, Georgia und Pennsylvania auch noch den Swing State Wisconsin gewonnen hatte, stand fest, dass er mehr als die für den Wahlsieg erforderlichen 270 Wahlmännerstimmen zusammen hat. Damit wird zum ersten Mal in der Geschichte der USA ein verurteilter Straftäter ins Weiße Haus einziehen. Offenbar war es Trump gelungen, nicht nur mit seiner Politik, sondern auch mit seiner radikalen Rhetorik besonders viele konservative Wähler zu mobilisieren. Mit seinen Versprechen, die hohen Lebenshaltungskosten zu senken, illegale Einwanderer abzuschieben und Kriege zu beenden, traf er den Nerv vieler Amerikaner.
Prosperity and peace. That's all we want is prosperity and peace.
Wohlstand und Frieden, das sei alles, was sie wollten, sagte Trump-Anhängerin Jill Cohen noch in der Wahlnacht in Florida.
He brought peace to the Middle East the last time.
Schon beim letzten Mal hat er dem Nahen Osten Frieden gebracht. Ich muss nicht raten, was er tun wird. Ich habe es vier Jahre lang gesehen. Mein Leben war gut, als Trump im Amt war. Und danach ging alles den Bach hinunter. Als allererstes wird Trump als US-Präsident Millionen Einwanderer ohne Papiere abschieben, kündigte seine Wahlkampfsprecherin Caroline Leavitt auf Fox News an. Der Sieg gibt Trump ein Mandat, so zu regieren, wie er es im Wahlkampf versprochen hat. Dazu gehört, dass er vom ersten Tag an die größte Massenabschiebung illegaler Einwanderer in die Wege leitet, die Kamala Harris in dieses Land gelassen hat. Nicht nur innerhalb der USA wird sich vieles ändern. Der Wahlsieg Trumps wird außerdem große Auswirkungen haben auf das Verhältnis zwischen den USA und der EU, insbesondere auf die Handelsbeziehungen und die Sicherheitspolitik. Die USA werden nicht länger der verlässliche Partner der EU sein, sagt Sicherheitsexperte Tom Nichols auf MSNBC. Europäische Führer haben gesagt, ihr habt ihn einmal gewählt. Das war besorgniserregend. Aber ihn zweimal zu wählen, ist kein Zufall. Die Russen werden sich sehr freuen über diesen Wahlausgang. Viele Länder müssen nun alleine zurechtkommen. Das läuft meist nicht gut, denn die USA können nicht einfach Urlaub nehmen von ihrem Status als Superpower.
Take a vacation from being a superpower.
Aus dem Lager der Demokraten war am Tag nach der Wahl zunächst nicht viel zu hören. Kamala Harris wird im Laufe des Tages vor die Öffentlichkeit treten. Es wird erwartet, dass sie dann ihre sogenannte Concession Speech abhält, also offiziell ihre Wahlniederlage einräumt.
Nun ist sie also rum, die US-Präsidentschaftswahl, auf die weltweit so viele so lange hingefiebert haben, viele auch voller Sorge. Nun ist klar, im Weißen Haus sitzt ab Januar ein Rechtspopulist, der ganz offen angekündigt hat, wie massiv er die USA umbauen will und die Beziehungen zum Rest der Welt gleich mit. Über einige Aspekte habe ich vor der Sendung mit Christian Lammert gesprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt politische Systeme Nordamerikas an der FU Berlin. Herr Lammert, ich möchte mit Ihnen in die Zukunft schauen. Donald Trump hat ja nicht damit hinterm Berg gehalten, dass er in dieser Amtszeit das Land noch viel radikaler umgestalten will als in seiner ersten. Als Blaupause gilt vielen dafür ein Strategiepapier namens Project 2025. Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, das ist ein Papier, das die Heritage Foundation, ein sehr konservativer Think Tank, zusammen mit anderen über 100 sehr konservativen Institutionen verfasst hat, um auf der einen Seite eine politische Agenda für eine zweite Amtszeit Trump zur Verfügung zu stellen und auf der anderen Seite aber auch schon das politische Personal zu rekrutieren, was man in so einer Administration dann braucht. Also man versucht jetzt besser vorbereitet zu sein. Das war etwas, was man Trump 2016 ein bisschen vorgehalten hat, dass er nicht effektiv regiert hat in den ersten beiden Jahren, weil er nicht präpariert war. Das war jetzt auszugleichen.
Er will unter anderem den Regierungsapparat umbauen, alles stärker auf ihn zuschneiden, richtig?
Ja, das ist eins der größten Probleme aus einer Demokratieperspektive. Er versucht, die Macht vor allem im Weißen Haus zu konzentrieren, also innerhalb der Exekutive. Er will auch viel mehr politische Beamte austauschen, als das normalerweise beim Regierungswechsel passiert. Da werden dann 4.000 Leute ungefähr ausgetauscht. Er will bis zu 50.000 Personen austauschen, auch unter der Maßgabe, dass er seine Politik dann besser umsetzen kann. Er will das Justizministerium stärker vom Weißen Haus abhängig machen. Er will FBI als Ermittlungsbehörde dem Weißen Haus direkt unterstellen. Also das sind schon problematische Vorschläge, die da auf dem Tisch liegen, die das System der Gewaltenkontrolle beschädigen können.
Bisher war man in den USA ja immer so stolz auf diese Checks and Balances, wonach es immer eine Instanz gibt, die Macht einhegt oder Kontrolle ausübt. Wie könnte sich denn der Wahlausgang heute im Kongress auf diese Checks and Balances auswirken?
Wir wissen noch nicht genau, wie das Repräsentantenhaus jetzt endgültig aussehen wird. Die Republikaner werden wohl eine Mehrheit im Senat haben. Im Senat gibt es allerdings auch immer noch diese Sperrminoritätsklausel, also der Filibuster. Da braucht man 60 Senatoren, Senatorinnen, um Legislative durchzubringen. Insgesamt wird es, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass die Legislative sich wieder selbst blockiert. Und dann wird der Präsident wieder versuchen, mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, Exekutivanordnungen etc. Politik umzusetzen. Das wird dann eventuell wieder von Gerichten kontrolliert werden und er hat gerade einen Supreme Court, der ihm sehr gewogen ist. Das heißt, die Befürchtung ist sehr groß, dass er eigentlich wenig Kontrollen und wenig Checks sich gegenüber sieht und durchregieren kann.
Aus vielen Umfragen der letzten Wochen und Monate haben wir gelernt, dass viele Amerikanerinnen und Amerikaner angeblich Trump wegen der Wirtschaft wählen wollten, wegen ihrer eigenen wirtschaftlichen Lage. Sehen Sie die Option, dass die sich tatsächlich deutlich verbessern könnte für die Menschen in den USA jetzt unter Trump?
Also wenn man sich die Experten in dem Feld anguckt, dann nicht. Die haben sich genau die ökonomischen Pläne von beiden Kampagnen angeguckt und haben eindeutig gesagt, dass die Bilanz der Harris-Pläne deutlich besser aussieht. Trump will viel wieder auf Protektionismus setzen. Er wird Zölle erheben, die Preise in den USA wieder anheizen werden. Die Inflation wird wieder steigen. Er wird massiv deregulieren im Inneren, die Marktkräfte entfesseln. Das mag für den Aktienmarkt vielleicht ganz gut sein, wird aber dem einfachen Amerikaner nicht gut tun. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder steigende Ungleichheiten bei Einkommen sehen. Und da die Amerikaner nur einen nicht so gut entwickelten Sozialstaat haben, wird das auch eine sozialpolitische Krise hervorrufen können.
Einige Worte noch zum Rest der Welt. America first, sagt Donald Trump immer wieder, Amerika zuerst. Wie schätzen Sie das ein? Was wird aus all diesen internationalen Verflechtungen, in denen die USA ja auch drin sind, von NATO bis Klimaabkommen?
Ja, wenn man da sich die erste Amtszeit anguckt, was er da schon gemacht hat und jetzt sieht, dass er noch radikaler vorgeht, ist zu erwarten, dass er aus dem Klimaabkommen wieder aussteigt. Er hat schon angekündigt, er wird Öl- und Gasbohrungen auch in Alaska machen. Er wird wieder die NATO als Verhandlungsmasse nutzen, um seine Interessen durchzusetzen. Wenn ihm was nicht passt, wird er androhen, sich aus der NATO zu verabschieden. Also wir stehen vor einer unsicheren Zeit, wo wir eine Großmacht in der internationalen Politik haben, die nicht mehr einzuschätzen ist.
Herr Lammert, nun werden also die USA demnächst von einem Rechtspopulisten regiert. Autoritäre Regierungen sieht man in vielen weiteren großen, einflussreichen Ländern, Russland, Indien, China zum Beispiel. Wie gefährdet sehen Sie das Modell Demokratie westlichen Typs zurzeit?
Ja, da ist schon viel Druck auf diesen System. Wir sehen das ja auch in zahlreichen europäischen Systemen, dass rechtspopulistische Parteien bei Wahlen sehr gut abschneiden. Wir haben Orbán in Ungarn, wir haben in Türkei ein System, was stärker autoritär sich ausrichtet. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt mit dem Wahlsieg auch nochmal so eine Art Legitimation für solche Politik hergestellt wird und die Politik eventuell auch zu weiteren ökonomischen Problemen in Deutschland führt, ist auch zu befürchten, dass hier diese rechtspopulistischen Parteien vom Wahlsieg Trump profitieren werden.
Professor Christian Lammert von der FU Berlin mit Einschätzungen, was die Zukunft mit einem US-Präsidenten Donald Trump bringen könnte. Ein Thema haben wir jetzt noch nicht so ausführlich besprochen, das künftige Verhältnis zur EU. Donald Trump als neuer US-Präsident trifft auf eine Europäische Union, die irgendwie schon mal mehr Union war, mit mehr europäischem Geist und Einigkeit. Sabrina Fritz.
Man muss einmal auf die EU-Mitgliedsländer schauen und da tritt nun eine Person wirklich in den Mittelpunkt. Das ist Viktor Orbán, der Ungar. Er hat ja Donald Trump von Anfang an unterstützt, hat gesagt, er wird die Champagnerkorken knallen lassen, wenn er gewinnt. Das kann er jetzt machen. Aber Orbán hat halt seit Jahren Entscheidungen in der EU blockiert, also zum Beispiel was Migration, Klimaschutz oder die Ukraine betrifft. Und seine Position ist jetzt gestärkt. Jetzt kann man also davon ausgehen, dass es noch schwieriger wird, jetzt gemeinsame Positionen in der EU durchzusetzen. Man muss auch nochmal aufs EU-Parlament schauen, auf die Parteien, die dort vertreten sind. Und da haben die rechten Parteien ja ohnehin schon zugelegt. Und ihre Positionen, die sind jetzt auch nochmal gestärkt, dadurch, dass eben auf der anderen Seite des Atlantiks die Republikaner so stark abgeschnitten haben. Es gibt auch jetzt schon die Forderung von einigen EU-Abgeordneten, das sei doch jetzt ein guter Anlass, dass die EU sich zusammenrauft, an einem Strang zieht, mit einer Stimme spricht. Aber ganz ehrlich, danach sieht es eigentlich derzeit nicht aus.
Heute Abend wird wohl noch mal hart verhandelt im Kanzleramt über die Zukunft oder auch das Ende der Ampelkoalition. Das ist gleich unser Thema nach dem Nachrichtenüberblick mit Denise Friemann.
Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger hat mit Sorge auf den Wahlsieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl reagiert. Rehlinger erklärte in Saarbrücken, Wirtschaft und Arbeitsplätze wären massiv in Gefahr, wenn Trump seine Ankündigungen von Schutzzöllen wahrmache. Deswegen brauche Deutschland jetzt eine stabile Bundesregierung, die in Infrastruktur und in die Wirtschaft investiere. Auch Saar-CDU-Chef Toscani äußerte die Sorge, dass Schutzzölle die saarländische Automobil- und Zuliefererindustrie überdurchschnittlich hart treffen könnten. Er warf der Ampelkoalition in Berlin vor, in dieser Situation nicht für Stabilität zu sorgen. Gleichzeitig sprach sich Toscani für einen Neustart mit einer neuen Bundesregierung und einem neuen Bundeskanzler aus. Nach langem Streit hat das Kabinett in Berlin die Beitragsbemessungsgrenzen in den Sozialversicherungen erhöht. Die entscheiden darüber, bis zu welchem Einkommen Beiträge für die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden müssen. Ab dem 1. Januar steigt die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung von 5.175 Euro auf 5.512,50 Euro. Das bedeutet, dass bis zu dieser Lohnhöhe Beiträge für die Krankenkasse abgezogen werden. Bei der Rentenversicherung soll die Bemessungsgrenze bundesweit auf 8.050 Euro angehoben werden. Spürbar ist die Erhöhung vor allem für Gutverdiener, bei denen ein größerer Anteil ihres Lohns mit Sozialabgaben belastet wird. Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie sind heute Mitarbeiter von Hüdag in den Warnstreik getreten. Nach Angaben der IG Metall waren rund 1000 Beschäftigte des Autozulieferers in Sulzbach aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Warnstreiks gibt es heute unter anderem auch bei Hager in Blieskastel und Nemag in Dillingen. Die Gewerkschaft fordert weiter 7% mehr Lohn für 12 Monate. Die Arbeitgeber bieten bisher 3,6% für 27 Monate. Morgen sollen die Warnstreiks fortgesetzt werden. Im Saarland sind dann 9 Betriebe betroffen. Die CDU-Fraktion im saarländischen Landtag fordert eine Erklärung vom Innenminister Joost zum Fall Schneidewind. Der parlamentarische Geschäftsführer der Saar-CDU, Schäfer, warf dem Innenminister von der SPD vor, das Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Homburger Oberbürgermeister eingestellt zu haben, nachdem dieser in den Ruhestand gegangen sei. Der Stadt Homburg sei dadurch ein hoher finanzieller Schaden entstanden. Die CDU will das Thema auf die Tagesordnung des Innenausschusses im Landtag setzen. Schneidewind war zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er Mitarbeiter des Baubetriebshofs durch ein Detektivbüro hatte überwachen lassen. Als Folge der Einstellung des Disziplinarverfahrens stehen ihm rund 115.000 Euro an Gehaltsnachzahlungen zu. Saarländische Mieter haben im vergangenen Jahr deutschlandweit am meisten geheizt. Das zeigt der neue Wärmemonitor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Der Heizbedarf lag demnach in den Mietwohnungen im Saarland im Schnitt bei 137 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Deutlich weniger verbrauchen dagegen die Haushalte im Osten Deutschlands. Als Grund vermuten die Autoren des Wärmemonitors, dass dort mehr Häuser über eine bessere Wärmeisolierung verfügen.
SR Info.
Der Wahlausgang in den USA heißt nicht nur ungewisse Zukunft für die USA und ihre Partner. Er bedeutet auch, Deutschland braucht umso dringender eine stabile Regierung. Allerdings waren die letzten Tage ja eher geeignet, am Überleben der Ampelkoalition zu zweifeln. Will die FDP eigentlich noch mitregieren? Finden SPD, Grüne und FDP noch irgendwie Kompromisse für das verbleibende knappe Jahr bis zur Parlamentswahl? Ihre Positionen könnten gegensätzlicher kaum sein. Zum Beispiel zur Frage, wie kriegen wir Deutschland aus der Wirtschaftskrise? Heute ab 18 Uhr kommt im Kanzleramt der Koalitionsausschuss zusammen, also der Kanzler, einige Minister und die Parteispitzen. Da könnte es am Ende heißen, Daumen hoch oder Daumen runter zur Zukunft der Ampel. Philipp Eckstein ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Philipp, gibt es Hinweise darauf, wie die Grundsatzfrage heute ausgehen könnte, weiter mit der Ampelregierung oder nicht?
Ja, schwierige Frage. Aber was interessant ist, die Beteiligten selbst machen keinen Hehl daraus mehr, wie tief diese Krise ist. Und insofern, ja, es wird bei diesem Treffen am Abend auch um inhaltliche Fragen gehen. Aber darüber steht vor allem die Frage, können sich SPD, Grüne und FDP nochmal zusammenraufen? Findet man noch eine gemeinsame Arbeitsgrundlage? Und da muss man schon sagen, da brodelt auch die Gerüchteküche hier in Berlin. Niemand weiß nichts Genaues, aber es ist durchaus im Rahmen des Denkbaren, dass die Ampelkoalition heute auch zerbricht.
Wahnsinn. Nun ist es ja so, Konflikte in der Koalition gibt es schon fast von Anfang an. Warum ist das jetzt so eskaliert?
Ja, man muss ja sagen, es gab immer wieder Streit, es gab immer wieder Konflikte. Man hat sich dann auch immer wieder vorgenommen, irgendwie zusammenzuraufen. Aber das, was wir jetzt in den vergangenen Wochen gesehen haben, das hat schon eine neue Qualität. Das ging ja schon im Sommer los mit dem Streit um den Haushaltsentwurf, wo man so richtig gemerkt hat, da findet auch so eine Entfremdung statt. Und jetzt zuletzt ja ganz stark zugespitzt mit diesen konkurrierenden Wirtschaftspapieren, Forderungskatalogen, den Treffen auch von FDP und getrennten Treffen im Kanzleramt. Und da merkte man einfach, ja, da ist irgendwie was zerbrochen, da ist keine echte Arbeitsgrundlage mehr gemeinsam da. Und was jetzt interessant ist, auch mit dem Wahlerfolg natürlich von Donald Trump, da gibt es die Leute auch in der Bundesregierung, die sagen, gerade jetzt müssen wir uns doch zusammenraufen. Es gibt auch geopolitische Krisen, wir haben eine verunsicherte Wirtschaft in Deutschland. Allerdings, ob man wirklich nochmal eine Arbeitsgrundlage findet und auch einen Kompromiss, wie es denn gemeinsam weitergehen soll, das ist zur Stunde tatsächlich offen.
Wirtschaft hast du gerade schon angesprochen, die Gipfel der vergangenen Woche. Was sind thematisch gerade die wichtigsten Streitpunkte?
Also einmal geht es tatsächlich um die Frage, mit welchen Maßnahmen kann man die Wirtschaft in Deutschland wieder ankurbeln? Und da teilen SPD, Grüne und FDP einmal die Problemanalyse, die sagen, die Bundesregierung sollte mehr tun, um der Wirtschaft zu helfen. Nur bei der Frage, wie das denn aussehen kann und vor allem auch bei der Frage, wie so etwas finanziert werden könnte, da gehen die Vorstellungen sehr weit auseinander. Und am vehementesten fordert hier die FDP einen Richtungswechsel ein. Dazu hat ja Christian Lindner ein Papier vorgelegt. Und das wurde auch schon so ein bisschen hier als wie so eine Art Scheidungspapier interpretiert. Denn da sind Forderungen drin. Da ist eigentlich völlig klar, dass SPD und Grüne die so nicht mitgehen können. Da geht es beispielsweise darum, ja, weniger Klimaschutz, aber auch Steuerentlastungen, von denen vor allem sehr Wohlhabende profitieren würden. Also da sind Forderungen dabei, wo Grüne und SPD einfach sagen, dafür sind wir nicht gemeinsam in einer Ampelregierung.
Mitte November, in ungefähr 10 Tagen, soll eigentlich der Haushalt für 2025 endlich mal im Bundestag verabschiedet werden. Das ist extrem wichtig für uns fürs nächste Jahr. Wie gefährdet siehst du den?
Also, was uns die Haushälterinnen und Haushälter hier von SPD, Grünen und FDP sagen, wenn man mit denen spricht, dann sagen die, ja, da klafft noch eine Lücke, aber das ist ein lösbares Problem. Nur da braucht man halt zuvor eine Einigung, auch eine politische Einigung von SPD, Grünen und FDP, wo man zum Beispiel nochmal sagt, was muss denn in diesen Haushalt noch rein in Sachen Wirtschaftshilfen? Der 14. November ist so ein Stichtag, da soll eigentlich dieser Haushaltsplan final dann auch vom Haushaltsausschuss fertig bearbeitet werden. Dazu muss man sagen, es wäre theoretisch auch denkbar, diesen Termin nochmal um einige Wochen nach hinten zu schieben. Das würde aber auch voraussetzen, dass man natürlich davor grundsätzlich innerhalb der Ampelkoalition eine Einigung findet.
Nun hast du viele Punkte angesprochen, die die Ampel richtig an den Rand bringen könnten, auch heute Abend sogar schon. Wo siehst du denn Möglichkeiten, dass die Ampelpartner sich nochmal zusammenraufen?
Also es gibt so ein paar Punkte. Das eine ist ja, dass man eigentlich schon gemeinsam feststellt, man möchte mehr für die Wirtschaft in Deutschland tun. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist jetzt natürlich mit dem Ergebnis der US-Wahlen, was manche zwar so vorhergesehen haben, aber jetzt doch viele hier doch in dieser Klarheit auch überrascht hat. Da gibt es schon auch einige, die nochmal sagen, in so einer Situation, da dürfen wir doch auch eine Regierung nicht scheitern lassen. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister der Grüne, hat das heute auch noch mal sehr explizit ausgesprochen. Und dann gibt es natürlich auch noch einige Vorhaben, auf die man sich gemeinsam verständigt hat, die man auch im Koalitionsvertrag aufgeschrieben hat und wo man sagt, die müssten wir doch jetzt noch gemeinsam über die Bühne bringen. Ob man dazu jetzt aber wirklich noch willens ist, vielleicht wissen wir schon in einigen Stunden mehr. Es wird auf jeden Fall ein interessanter Abend. Es kann aber auch sein, auch das muss man einmal klar sagen, dass es heute noch keine finalen Entscheidungen, auch keine finalen Kompromisse gibt, sondern man dann erstmal in den nächsten Wochen weiter diese Hängepartie haben wird.
Unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein über die Lage der Ampelkoalition kurz vor dem Koalitionsausschuss, der gleich um 6 beginnt. Und festzuhalten ist, die Ampelpartner streiten zwar, aber sie machen auch nach wie vor weiter ihre Arbeit. Heute zum Beispiel im Kabinett. Da haben sie beschlossen, unter anderem einen neuen freiwilligen Wehrdienst einzuführen. Und es ging um die kritische Infrastruktur. Oliver Neuroth berichtet.
KRITIS, das steht für kritische Infrastruktur. Das KRITIS-Dachgesetz soll festlegen, welche Bereiche zur kritischen Infrastruktur gehören, also unentbehrlich sind für die Versorgung der Menschen im Krisenfall. Dazu zählen etwa Flughäfen, Krankenhäuser, die Strom- und die Wasserversorgung. Sie müssen künftig Störungen melden. Das Gesetz bestimmt, wie genau diese Infrastruktur geschützt werden muss, welche Vorgaben gelten. Wenn sich die Betreiber kritischer Infrastruktur nicht daran halten, müssen sie ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro zahlen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärt:
Wir machen Deutschland widerstandsfähiger und krisenfester, denn wir müssen uns gegen Krisen und Katastrophenfälle viel stärker wappnen als in der Vergangenheit. Die russische Aggression in Europa, Sabotageakte und Terroranschläge bedrohen unsere innere Sicherheit.
Mehr als 8 von 10 Unternehmen der kritischen Infrastruktur waren im zurückliegenden Jahr von Sabotage oder Spionage betroffen. Das ergibt eine Untersuchung des Digitalverbandes Bitkom. Das neue Gesetz gilt, wenn Bundestag und Bundesrat zugestimmt haben.
Die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht ist noch kein Jahr alt, aber in 3 Bundesländern steht oder stand sie schon kurz davor mitzuregieren. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Dort geht es kaum ohne BSW, solange man die AfD von der Macht fernhalten will. Heute aber sind in Sachsen die Sondierungsgespräche zwischen CDU, BSW und SPD für gescheitert erklärt worden. Uta Decko berichtet.
CDU und SPD in Sachsen haben BSW-Chefin Sahra Wagenknecht die Schuld am Scheitern der Sondierungsverhandlungen gegeben. Dass Frau Wagenknecht ihren sächsischen Leuten so die Beine stellt, ist keine gute Entwicklung, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er sprach von einer großen Enttäuschung, er finde das für Sachsen sehr schade. Sowohl Kretschmer als auch der SPD-Vorsitzende Henning Hohmann betonten, der Abbruch ohne Vorwarnung habe sie überrascht. Gestern Abend hätte man sich in der Friedensfrage noch auf Formulierungen geeinigt, denen alle zugestimmt hätten. Heute hätte die sächsische BSW-Vorsitzende Sabine Zimmermann das überraschend wieder in Frage gestellt und sei mit ihrem Mitverhandler gegangen. Sie sind gekommen, um zu gehen, sagte SPD-Chef Henning Hohmann dazu. Die Entscheidung sei in Berlin getroffen worden. Sabine Zimmermann widersprach dem und erklärte, es sei auch an den Themen Finanzen und Migration gescheitert. Nein, auch da sei man konstruktiv unterwegs gewesen, so wie in den Verhandlungsgruppen generell, wo man teilweise zu 90% geeint gewesen wäre, konterten SPD und CDU. Nun wollen die Gremien von SPD und CDU jeweils beraten. Im Raum steht eine Minderheitsregierung. Eine Zusammenarbeit mit der AfD werde es nicht geben, betonte Michael Kretschmer heute erneut. Bis Ende Januar muss in Sachsen ein Ministerpräsident gewählt sein, sonst müsste es Neuwahlen geben.
Haben die Menschen in Deutschland genug Geld? Wie viele sind von Armut bedroht? Oder wie gravierend ist der Fachkräftemangel?
Solchen Fragen widmet sich der neue Sozialbericht von Datenforschern und Soziologen aus Wiesbaden und Berlin. Der Bericht ist heute Vormittag in einer Online-Konferenz vorgestellt worden. Andrea Bonhagen fasst die wichtigsten Aspekte zusammen.
Zuerst die gute Nachricht. Die Menschen in Deutschland haben im Durchschnitt mehr Geld und mehr Vermögen. Der Reichtum ist in den letzten Jahren hauptsächlich deshalb gestiegen, weil die Immobilienpreise gestiegen sind. Und die Statistik sagt auch, dass wir mehr verdienen. Die Löhne sind gestiegen. Selbst wenn man die Preissteigerungen bei Lebensmitteln und anderen Waren mitberechnet, ist am Ende doch mehr Geld im Portemonnaie. Und jetzt die schlechte Nachricht. Das Vermögen ist ungleich verteilt. Am unteren Ende sind viele von Altersarmut bedroht. Philipp Wotschak, Sozialforscher vom WZB in Berlin.
Mehr als die Hälfte der armutsgefährdeten Bevölkerung war von dauerhafter Armut betroffen. Wir sehen, dass Haushalte, die einmal unter die Armutsgrenze gerutscht sind, häufig dort verbleiben. Wir sehen hohe Armutsrisiken, insbesondere bei Alleinerziehenden, bei Personen mit Hauptschulabschluss, Personen ohne Berufsabschluss oder Menschen mit Migrationshintergrund.
Besonders schwierig ist es in Ostdeutschland. Bei jungen Leuten um die 25 im Osten ist fast ein Drittel von Armut bedroht. Bei Älteren im Osten droht zum Teil jedem Vierten die Armut. Die ungleiche Verteilung von Vermögen hat sich zementiert. Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung erklärt.
Vermögen wie eine Immobilie, wenn Sie sie einmal haben, dann veräußern Sie diese ja nicht. Sie werden häufig dauerhaft in dieser Immobilie leben und profitieren dann über Wertsteigerungen.
Ursachen der Ungleichheit sind sowohl
die sehr geringe Besteuerung von Vermögen in Deutschland im internationalen Vergleich als auch historische Ursachen. Schlicht und einfach in der DDR war es gar nicht so gut möglich, überhaupt Vermögen zu akquirieren. Daraus kann man natürlich dann auch ableiten, was man tun müsste, wenn man die Vermögensungleichheit reduzieren wollte.
Denn Deutschland steht im europaweiten Vergleich extrem schlecht da, vorletzter Platz bei der Verteilung von Vermögen. Die Grafik ist hier besonders eindrücklich. Nicht nur in Tschechien, der Slowakei und Ungarn ist das Vermögen viel besser verteilt. Aber insgesamt besteht kein Grund zur Verzweiflung, sagt Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung. Er ordnet die guten und schlechten Nachrichten so ein.
Bei allem sollte nicht vergessen werden, dass Deutschland weiterhin ein Land von hoher Lebensqualität ist. Das Wohlstandsniveau und Funktionieren des Sozialstaats sollte daher nicht schlecht geredet werden. Gleichzeitig dürfen die zahlreichen Baustellen und sozialen Schieflagen in diesem Land nicht übersehen werden.
Die Forscher haben auch auf das Thema Fachkräftemangel geschaut und festgestellt, dass Mütter gerne mehr arbeiten würden, wenn die Kinder älter werden. Gleichzeitig würden Väter von Kleinkindern gerne mehr zu Hause sein. Martin Bujar vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung sieht die Lösung. 5 Stunden weniger Arbeit in der Woche für Väter von Kleinkindern. Und
das Ideal ist, dass Mütter 5, 6, 7 Stunden die Woche mehr arbeiten. Und zwar die ganze Phase von der Schulzeit der Kinder, das heißt von 6 Jahren bis vielleicht 18 Jahre, das ist ein riesengroßes Potenzial. Das habe ich ausgerechnet, das entspricht der Größenordnung von 645.000 Vollzeitäquivalenten.
Das würde schon einen großen Teil des Fachkräftemangels in Deutschland beheben. Bujar nennt 3 Dinge, die es dafür braucht. Mehr Kitas, mehr Unterstützung von den Vätern und mehr Flexibilität von den Arbeitgebern.
Gewalt im Amateurfußball erleben wir immer wieder, auch hier im Saarland. Am vergangenen Wochenende ist wieder ein Schiedsrichter angegriffen worden in der Bezirksliga-Partie zwischen Werden und Fenne. Matthew Janis Schön.
Am vergangenen Wochenende kam es während eines Fußballspiels in der Bezirksliga zwischen Werden und Fenne zu einem massiven Angriff auf den Schiedsrichter. Nach Informationen des Saarländischen Fußballverbandes wurde der Schiedsrichter dabei mit Flüssigkeiten übergossen, ihm wurde die rote Karte entrissen und er wurde körperlich angegangen. Auslöser war ein Platzverweis, den der Schiedsrichter zuvor ausgesprochen hatte. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte sich der Schiedsrichter in Sicherheit bringen und wurde medizinisch versorgt. Nach Aussage des Fußballverbandes wurde das Opfer nicht verletzt. Der Verband hat ein Sportgerichtsverfahren eingeleitet, die Polizei ermittelt. Zudem bestätigt der Fußballverband, dass in diesem Fall weder genügend Ordner noch Schiedsrichteransprechpartner vorhanden waren. Beides ist jedoch für die Vereine verpflichtend vorgeschrieben.
Zum Wetter im Saarland. Der Tag geht neblig zu Ende, aber es bleibt meist trocken am Abend und in der Nacht. Morgen dann erstmal überall bedeckt, hier und da mit Nebel. Später kann auch mal die Sonne rauskommen, bei Höchsttemperaturen zwischen 7 Grad in Nohfelden und 11 Grad in Perl. Auch am Freitag ist es erstmal neblig trüb, später dann auch mal sonnig bei bis 11 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Sie können unsere Sendung nachhören, wenn Sie mögen, gleich on demand im Podcast auf sr.de. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Abend. Tschüss.